ていうのは。Insofern, also Buber ist durchaus wichtig in diesem Zusammenhang für diesen Aufsatz.
Nicht?
Ja. Aber vielleicht können wir zumachen, wenn die Tür ist. In der also letzten Woche haben wir eine ziemlich schwierige Passage schon versucht. Zu durchqueren. Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Wenn man noch einmal versucht, in Erinnerung zu rufen, was die wichtigsten Bestimmungen gewesen sind, dann sind wir ja auf diese Paradoxie erst einmal gestoßen, dass einerseits die Sprache also sich mitteilt, das heißt ihr geistiges Wesen mitteilt, dass aber andererseits diese Mitteilung oder dieser Ausdruck weniger ist als das geistige Wesen selbst. Ne? Von daher kam dann diese Formulierung, insofern, nicht? Also insofern das geistige Wesen sprachlich ist, wird es in der Sprache mitgeteilt. Nicht? Nun, solche Formulierungen mögen, das weiß Benjamin selbst, den Anschein von Tautologie erwecken. Tautologie heißt ja, eins ist eins. Das ist eine Tautologie. Nicht? Das heißt, im Prädikat ist nicht mehr enthalten, aber auch nicht weniger, als genau schon im Subjekt. Nicht? Eins ist eins. Das ist Tautologie. Oder Gott sagt, ich bin ich. Nicht? Also das ist in der Bibel, diese Passage. Nicht? Wer bist du? Aus dem brennenden Dornbusch spricht Gott dann zu Moses und sagt, ich bin der ich bin. Ja? Das heißt also, ich bin der ich bin. Das ist zweifellos unwiderlegbar. Nicht? Also das ist eigentlich die perfekte Form der Identität. Nicht? Also die einfache Form sozusagen. Nicht? Leider eben nur eine theologische Form. Das, damit hat man nichts ausgesagt. Sozusagen in der Sprache des Menschen ist das so die Grenze. Freilich, sie gibt immerhin die Richtung vor für das, was eigentlich Identität ist. Und ohne Identität kann man nicht sprechen. Denn man muss ja überhaupt erst einmal festhalten, worüber man spricht. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich klar werden über das Subjekt. Was ist eigentlich Subjekt? Nicht, wenn man spricht. Oder man kann es auch anders sagen, und das ist natürlich jetzt dieser Doppelsinn. Subjekt heißt ja eigentlich unterworfen. Sub. Heißt lateinisch unter. Also unterworfen, subjectum, das Unterworfene. Deshalb zum Beispiel im Französischen, sujet ist der Untertan im Deutschen. Also der König, le roi, ist sujet. Der König und seine Untertanen, heißt es. Das heißt, das Subjekt ist zugleich das, was unterworfen ist. Ja, wem ist das Subjekt unterworfen? Eigentlich der Aussage oder der Sprache, könnte man sagen. Nämlich, Subjekt ist dasjenige, über das etwas gesagt wird. Verstehen Sie? Also, das Wetter. Ne? Subjekt, wir sprechen jetzt über das Wetter. Das ist sozusagen das Subjekt jetzt dessen, was wir sprechen. Darüber müssen wir uns einigen, zum Beispiel in einer Diskussion. Das ist unser Sujet, Französisch, das Thema, würde man im Deutschen sagen, Thema, genauer. Aber grammatisch ist es das Subjekt, denn das steht am Anfang. Nämlich, das Wetter ist gleich. Alles, was wir aussagen, ist über das Wetter. Deshalb, diese Grundform der, sagen wir, Tautologie ist gleichwohl die ideale Form eigentlich jeden Satzes. Genauso wie in der Mathematik die ideale Form die Gleichung ist. Eins ist eins. Ich kann natürlich sagen, 1 ist 10 minus 9. Ja, das ist eine andere Art, 1 zu sagen. Innerhalb der Mathematik. Und so kann ich es in der Sprache auch machen. Eigentlich. Das heißt, alles, was ich sage, ist jetzt Thema Benjamins Sprachtheorie. Also ich könnte mathematisch schreiben, Benjamins Sprachtheorie ist das sozusagen Subjekt, ist gleich. Das wären dann alle Prädikate, die ich darüber sage. Und das könnte eine so große Klammer sein. Oder ein Buch oder irgendwas. Das ist eigentlich genau dasselbe. Wenn ich einen Titel auf ein Buch schreibe, Titel, dann bedeutet das, das ist der Inhalt oder darüber geht es in diesem Buch. Das könnte ich gleichsam als diese Identität schreiben. Aber natürlich, Aussagen werden erst überhaupt sinnvoll, wenn sie nicht einfach Identität wiederholen, sozusagen, 1 ist 1, sondern sagen eben, 1 ist 10 minus 9 plus 20 minus 20. Stimmt alles. Am Ende kommt 1 heraus, zum Beispiel. Also so kann man das gleichsam als Identität von Identität und Differenz eben ausdrücken, nicht? Und dadurch erst kommt sprachlich gleichsam so etwas zustande wie eben Aussagen. Prädikationen, sagen die Logiker. Also das ist so natürlich diese Frage gewesen. Also anfänglich, das wird präzisiert dann durch diese fundamentale Unterscheidung in der Sprache und durch die Sprache, die immer wieder vorkommt. Man kann eigentlich sagen, dass das die entscheidendste Differenz ist, die Benjamin ansetzt hier in diesem Aufsatz. Durch die Sprache, in der Sprache. Und das trifft sich genau wieder mit dem, also was er eben Buber gleichsam geantwortet hat, nämlich, dass er zunächst überhaupt einmal eigentlich nachforscht, so könnte man Benjamin übersetzen, was die Tradition eigentlich selbst sagt. Das heißt, was die Sprache sagt. Denn das ist zugleich immer eine Hinwendung zur Tradition. Also, nicht ich möchte etwas tun. Nicht ich möchte die Sprache instrumentell benutzen, sondern ich will überhaupt hören, erkennen, was die Sprache selbst sagt. Und in späteren Versionen wird Benjamin dann für diese Sprache, die selbst spricht, auch sagen, die Tradition. Denn die Sprache ist ja nicht nur jetzt diese äußere Sprachform, also die Vokabeln und so weiter, sondern in einem weiteren Sinn gleichsam die Inhalte, die Semantik, die also tradiert wird in der Sprache. Sozusagen die Tradition. Und ich meine, das ist natürlich spannend, dann aber das ist ein Vorgriff, in den 30er Jahren die Diskussion anhand von dem Werk Kafkas mit Scholem im Briefwechsel. Also die Frage von Kafka, wie kann man Kafka lesen? Das ist dann eigentlich die entscheidende Frage in den 30er Jahren. Denn Benjamin sagt, Kafkas Werk ist eine Erkrankung der Tradition. So sagt er einmal in einem Brief zu Scholem. Ne? Ganz deutlich. Und was bedeutet das? Ja, Kafka zeigt, wie krank die Tradition ist. Das heißt, die Tradierbarkeit ist zum Problem geworden. Also nicht nur die Inhalte sozusagen selbst, sondern überhaupt die Möglichkeit der Tradierbarkeit. Und das ist sozusagen eine gleichsam, ja, man könnte sagen, eine ganz grundsätzliche Fragestellung, die die Medialität der Tradition betrifft. Nicht? Eben, Tradierbarkeit. Und das ist ja sehr spannend bei Benjamin, wenn Sie mal schauen im Werk, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, aber ich will nur zeigen, wie sozusagen von diesem kleinen Aufsatz aus sich bestimmte Linien schon ergeben. Benjamin gebraucht sehr häufig solche Ausdrücke wie Erkennbarkeit, ne? Jetzt der Erkennbarkeit, oder Reproduzierbarkeit, ne? Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, also Barkeit im Deutschen, ne? Oder Lesbarkeit, ne? Oder ja, Sichtbarkeit, etwas gelangt zur Sichtbarkeit. Das heißt, es wird sichtbar. Aber das heißt, es wird von sich aus sichtbar. Es wird von sich aus lesbar. Es wird von sich aus, das ist eigentlich immer diese Formulierung, die darin zum Ausdruck kommt. Etwas wird lesbar, etwas wird erkennbar. Dafür kann der Erkennende nichts. Es ist nicht sein Wille, es ist nicht seine sozusagen Intention. Er ist sozusagen nur derjenige, der eigentlich offen sein soll. Ein bisschen ähnlich, das ist auch das vielleicht vernünftigste Modell, was man beibringen kann, wie der Psychoanalytiker bei Freud. Der Psychoanalytiker, Sie kennen das vielleicht, auf der Seite des Patienten. Der Patient soll frei assoziieren. Ne? Frei. Das ist immer sehr wichtig, ne? Die Freiheit, aber man muss klar werden, was das heißt. Also freie Assoziation, das heißt, der Patient soll nicht Zensur ausüben über sich selbst. Ne? Er soll also nicht sich selber zensieren, er soll sozusagen locker sein. Er soll in einen Zustand der Freiheit eigentlich gelangen, weil nur dann sozusagen diese Unterdrückung, diese Zensur unterlaufen werden kann. Durch sein, ja, Unbewusstes, durch eben diese Zugänge. Also freie Assoziation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite beim Analytiker, auch er muss eine gewisse Freiheit erreichen. Das heißt, er muss eine gleichschwebende Aufmerksamkeit entwickeln für das, was der Patient sagt. Das heißt, er darf nicht vorher schon urteilen, nicht? Und zu schnell urteilen, sondern er muss alles, was der Patient sagt, eigentlich als eine Sprache der Offenbarung, könnte man sagen, auffassen. Das Unbewusste offenbart sich. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Benjamin. Nicht? Dass er nicht, also nicht der Erkennende oder der Sprechende oder der Sehende von sich aus zu schnell urteilt, Beziehungen herstellt, sondern Offenheit entwickelt für Tradition, für also Sprache. Ne? Das ist gemeint mit dieser eigentlich Unmittelbarkeit, die dann immer wieder auftaucht. Ne? Also die Sprache als ein Medium fassen, die sozusagen sich selbst ausspricht. Also das ist diese Unterscheidung durch und in. Also dieses Modell der Psychoanalyse ist eigentlich nach meiner Ansicht dasjenige, was am besten also auf diese Situation zupasst. Ich meine, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal eigentlich auch geschrieben, in diesem Aura-Aufsatz. Da ist genau diese Analogie zu Freud, also gleichschwebende Aufmerksamkeit, als ein Modell der Wahrnehmung für Aura oder für Auratisches. Und ich meine, der Zusammenhang ist ja auch relativ deutlich, Magie, Medium, Aura, dann in der späteren Verlagerung bei Benjamin. Aber zurück also wieder zu diesem Aufsatz, ne? Diese, ich glaube, das ist der absolute Kern, wenn man so will, dieses Aufsatzes, diese Unterscheidung in der Sprache durch die Sprache. Das heißt, durch die Sprache bedeutet eben, ich selber will etwas sagen und ich benutze die Sprache als Mittel. Ja? Das ist Demagogie, Ideologie, das ist Rhetorik, das ist all das, was sozusagen performativ, also durch eine intentionale Handlung, nicht, durch einen Sprechakt gleichsam betrieben wird. Nicht? Dagegen ist eben diese rezeptive Offenheit für die Sprache. Nicht? Erst einmal hören, erst einmal aufnehmen, erst einmal lesen, wenn es sich um Text handelt. Nicht? Und in diesem Lesen stellen sich der Aufmerksamkeit erst Verbindungen her. Also da kann man erst, wenn man so will, mehr erfahren, als man ohnehin schon weiß. Wenn man die Sprache gebraucht, dann erfährt man nichts, sondern man sagt das, was man ohnehin sagen will. Ne? Man gebraucht die Sprache als Mittel. Wenn ich die Sprache als Mittel gebrauche, ist die Sprache tot. Sie ist sozusagen Werkzeug. Und Werkzeug ist eben kein Subjekt, ne? Sondern Werkzeug eben, Mittel. Es kann selber nicht zum Gegenstand eigentlich werden. Nicht diese Unterscheidung Werkzeug-Gegenstand. Als Gegenstand achte ich das andere. Er steht mir gegen, nicht bei Hegel, Gegenstand. Im Deutschen ist das so, ja, eigentlich sehr interessant mit diesen auch metaphorischen Besetzungen der Ausdrücke. Nicht? Der Gegenstand ist eben genau das, was mir gegensteht und was ich anschaue, womit ich mich sozusagen auseinandersetze. Nicht? Das Mittel, das habe ich hier. Ne? Das Mittel ist etwas, was ich sozusagen nehme. Und deshalb ist es ganz falsch, Medium mit Mittel zu übersetzen. Das ist der größte Fehler, ne? Wenn man Medium als Mittel versteht, ne? Was gelegentlich gemacht wird. Nicht? Ja. Also zum Beispiel auch in der Kommunikationstheorie wird gesagt, Medien sind Mittel der Kommunikation. Das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Das ist das Allerschlimmste, wenn man Medium auf Mittel reduziert. Ne? Natürlich, das Medium ist irgendwo in der Kommunikationstheorie, wird so gedacht, in der Mitte. Ne? Deshalb sagt man Mittel, aber das ist ganz, ganz falsch. Ne? Das Medium ist nicht einfach in der Mitte, sondern es stellt überhaupt erst die Beziehung her. Also, das ist sozusagen die Verbindung überhaupt erst, nicht? Die dadurch hergestellt wird. Und das ist natürlich eine andere Konzeption, eine nicht instrumentelle Konzeption. Nicht? Also insofern ist hier eigentlich eine fundamentale Unterscheidung, die Benjamin hier einführt, und nachher wird es ja auch noch ein bisschen deutlicher. Da kommen wir heute dazu, wenn er spricht, also von der bürgerlichen Auffassung der Sprache. Nicht? Das heißt, bürgerliche Auffassung der Sprache ist eben, also die Sprache zu gebrauchen. Ne? Also Ökonomie sozusagen, die Ökonomie. Also wir sind dann von dieser Unterscheidung, also in der Sprache und durch die Sprache, dahin gekommen, zu sagen, ja, dass das Mediale eben diese Unmittelbarkeit der geistigen Mitteilung meint, die also unmittelbar, das heißt eben ohne Mittel, ne? Also unmittelbar ist ohne Mittel, ne? Also das heißt eben insofern direkt, als nur in dem Medium diese Begegnung stattfindet, ne? Und eben das Medium nicht als Mittel gedacht wird, sondern viel eher vielleicht als Schauplatz oder als eben Ort der Begegnung. Medien sind in diesem Sinne eigentlich die Orte, nicht? In denen etwas stattfindet. In der Sprache zum Beispiel, wie Benjamin auch sagt. Aber nicht das Mittel. Das ist natürlich die Auffassung, die dann sofort verbunden werden kann, etwa mit dem Trauerspielbuch auch, nicht? Wo der Schauplatz so hervorgehoben wird. Nicht? Eine Form, sozusagen eine ästhetische Form oder eine literarische Form, ist für Benjamin ein Medium. Nicht? Das Trauerspiel ist ein Medium für Benjamin. Nicht? Also nicht ein Mittel, um etwas auszudrücken, sondern sozusagen ein Schauplatz, an dem etwas sichtbar wird, was sonst nicht zur Sichtbarkeit kommen kann. Das ist das Trauerspiel. So versteht Benjamin das Trauerspiel. Also, ich meine, diese Unterscheidungen also sind von sehr weitgehender Bedeutung auch letztlich für verschiedene andere Werke von Benjamin, nicht? Man muss freilich ihre Übersetzbarkeit, schon wieder ein Ausdruck von Benjamin, also ihre Übersetzbarkeit sichern. Das heißt, wie kann man sie in die anderen Werke von Benjamin übersetzen, um sozusagen dort ihren Stellenwert unverzerrt also zu finden. Von daher kommt dann auch die Einführung des Ausdrucks Magie. Und das ist etwas, worauf ich immer wieder auch hinweisen möchte. Magie ist eben nichts Dunkles, nicht irgendwie also Geheimnisvolles oder wie man sich so Magie vorstellt, ein Zauberer oder so etwas, nicht Merlin, so romantisch, so romantische Zauberei. Oder wie bei Richard Wagner, Parzival, nicht? Also die Welt des Grals und auf der anderen Seite die Welt des Zauberers, eben Merlin, nicht? Dort wird dunkel gezaubert und dort ist die Helligkeit und das Licht und so weiter, nicht? Also das ist so eine sehr romantische Vorstellung, die man wirklich hier nicht einsetzen darf, nicht? Also Magie meint eben tatsächlich diese Sache der Offenheit. Also dieses erst einmal hinhören, erst einmal hinlauschen, erst einmal sich öffnen, nicht? Vernehmen, hören können, nicht? Vernehmen öffnet die Ohren sozusagen, nicht? Und eben deshalb Magie bedeutet ja auch den Verzicht dann, selbst zu sagen, nicht? Das zu sagen, was man sagen will, nicht? Sondern vielmehr erst einmal rezeptiv offen zu werden, in einen Zustand der Heiterkeit vielleicht zu geraten, nicht? Eben einen rezeptiven Zustand, Offenheit überhaupt herzustellen. Denn Offenheit ist nicht vorhanden. Das ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung. Offenheit ist nicht vorhanden, sondern Offenheit muss erst hergestellt werden. Der moderne Mensch ist überhaupt nicht offen, sondern er hat immer schon Projekte, immer schon Ideen, immer schon ein Ziel, immer schon also eine Aufgabe, immer schon sozusagen ist er so auf der Bahn, nicht? irgendwie lancé. Er ist immer schon auf der Bahn. Und deshalb Unterbrechung. Man muss unterbrechen. Und die Unterbrechung ist vielleicht dieser Moment, in dem Offenheit plötzlich also einkehren kann. Und das wäre auch eben die Art und Weise zu lesen oder zu hören. Da muss auch so diese Unterbrechung da sein. Das ist genauso wie heutzutage Wasser. Wasser ist nicht rein. Wasser muss heutzutage rein gemacht werden. Wasser ist sozusagen ganz eigentlich schmutzig heute. Meistens, wenn man nicht gerade in den Bergen ist. Aber niemand käme auf die Idee, Wasser in Tokio so als zu trinken etwa. Nein, man kann nur gereinigtes Wasser sozusagen trinken. Und ähnlich ist es eigentlich mit der Offenheit. Weil Offenheit erst hergestellt werden muss. Man muss erst zurückgewinnen. Eine gewisse Offenheit oder man könnte sagen Naivität auch. Naivität, wie in der Romantik das gedacht wurde, als zweite Naivität. Eben eine Art künstlicher Naivität. Weil Naivität auch nicht mehr vorhanden ist. Muss sie erst durch ein kompliziertes Verfahren wieder errungen werden. Und das sind eigentlich ähnliche Gedankengänge. Also Offenheit, Unmittelbarkeit muss eigentlich erst hergestellt werden. Durch ein Abstand nehmen von diesen instrumentellen Zusammenhängen, in denen man immer schon steht. Ja, also das ist vielleicht soweit, wie wir das gelesen haben, sozusagen das Wesentlichste bisher, nicht? Jetzt natürlich gibt es noch weitere Bestimmungen, nämlich wie es denn mit der Komplexität der Sprache, so wie sie tatsächlich ist, wie es damit eigentlich bestellt ist. Also das heißt es, das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache. Das wissen wir schon, nicht? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber eben ein Satz kann verschiedene Aspekte haben. Nicht? Von einem Satz aus kann ich verschiedene Aspekte oder Bestimmungen herausholen. Nicht? Je nachdem, sozusagen, was ich jetzt festhalte, von wo aus ich es jetzt sehe, perspektivisch. Ne? Also, dieser Satz auf den Menschen angewandt besagt, das sprachliche Wesen des Menschen ist seine Sprache. Auch das ist wieder ein Satz, der eigentlich ganz tautologisch klingt. Das heißt, aber jetzt, das heißt, der Mensch teilt sein geistiges Wesen in seiner Sprache mit. Eben nicht durch seine Sprache, sondern in seiner Sprache wiederum. Jetzt aber offensichtlich, die Sprache des Menschen spricht aber in Worten. Also, wie soll der Mensch sein geistiges Wesen in der Sprache mitteilen können, wo doch die Sprache aus Worten besteht? Und jetzt kommt dieser neue Aspekt, der sehr wichtig ist, nämlich der Mensch teilt also sein eigenes geistiges Wesen, sofern es mitteilbar ist, das wissen wir schon, mit, indem er alle anderen Dinge benennt. Also jetzt kommt Benennen. Was ist aber Benennen? Also Benennen. Der Mensch benennt die Dinge. Ein anderes Wort für Benennen heißt einen Namen geben. Zum Beispiel, der Vater benennt sein Kind. nach der Geburt. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Vater benennt das Kind, den Namen geben. Also das Kind, geboren, soll, Laura heißen, ein Mädchen zum Beispiel. Es wird so genannt. Kennen wir aber noch andere Sprachen, welche die Dinge benennen? Das ist jetzt sozusagen eine andere Frage. Also Sprache, man könnte sagen Sprache der Mathematik. Mathematik benennt in gewisser Weise auch. Werden wir sehen. Man wende nicht ein, wir kennten keine Sprache außer der des Menschen. Das ist unwahr. Nur keine benennende Sprache kennen wir außer der menschlichen. Also, Benjamin sagt, die Mathematik benennt nichts. Warum benennt die Mathematik nichts? Ja, die Mathematik erfindet, sozusagen. Null ist keine Benennung. Sondern das ist ein gleichsam sich selbst bezeichnendes Zeichen. Das ist natürlich, Kant hat das als wunderbar genommen. Also in der Theorie der reinen Vernunft, der Kritik der reinen Vernunft, ist die Mathematik insofern das Modell, weil sozusagen die Mathematik rein analytisch ist. Das heißt, es ist nichts enthalten, was nicht schon in dem Zeichen wäre. Weil das Zeichen, Benjamin würde sagen, nichts benennt, außer sich. Die Mathematik hat keine Welt, außer sich. Sondern sie ist eben ein System, was in sich selbst stimmig ist, widerspruchsfrei ist und so weiter. Deshalb keine Benennung. Streng genommen gibt es kein Ding in der Mathematik, sondern die Zahlen sind sozusagen ein System von Signifiance einfach. Es gibt kein Signifikant. Dagegen, also benennende Sprache, was bedeutet das? Also wichtig ist für Benjamin, dass die benennende Sprache nur eine bestimmte Sprache ist, nicht jede Sprache benennt. Mit der Identifizierung von benennender Sprache mit Sprache überhaupt beraubt sich die Sprachtheorie der tiefsten Einsicht. Also, der Mensch nur soll diese Fähigkeit der Benennung haben. Und das ist für Benjamin ganz wichtig. Nur die menschliche Sprache ist eine benennende Sprache. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was benennen heißt. Wir haben ein Beispiel gegeben, Namen geben. Gut, wir werden sehen. Wozu benennen? Wem wird das mitgeteilt? Jetzt solche Fragen, immer bei Benjamin, immer Fragen werden gestellt. Wozu benennen? Was bringt das? Wem teilt der Mensch sich mit? Aber ist diese Frage beim Menschen eine andere als bei anderen Mitteilungen? Sprache. Also jetzt wird es natürlich ein bisschen, wem teilt die Lampe sich mit? Und das sind jetzt Gedanken, die später mit der Aura wieder auftauchen. Wem teilt die Lampe sich mit? Das Gebirge, der Fuchs. Und jetzt, hier aber lautet die Antwort dem Menschen. Also der Mensch teilt sich dem Menschen mit. Der Mensch benennt die Dinge dem Menschen. Jetzt sagt Benjamin, das ist kein Anthropomorphismus. Also das ist nicht einfach, dass man alles auf den Menschen sozusagen bezieht. Also die Wahrheit dieser Antwort erweist sich in der Erkenntnis und vielleicht in der Kunst. Zudem, wenn Lampe und Gebirge und der Fuchs sich dem Menschen nicht mitteilen würden, wie sollte er sie denn benennen? Aber er benennt sie, er teilt sich mit, indem er sie benennt. Er teilt sich mit, der Mensch, indem er sie benennt. Also wem, das ist eine wichtige Frage. Wenn Lampe und Gebirge und der Fuchs sich dem Menschen nicht mitteilen würden, wie sollte er sie dann benennen? Das heißt, für Benjamin bedeutet benennen eigentlich nur also das Komplement zu der Tatsache, dass alle Dinge sich mitteilen. Kein Ding ist isoliert. Die Dinge erscheinen. Insofern affizieren sie sozusagen das Auge, das Ohr, also die Sinnlichkeit des Menschen. Und das ist sozusagen dieser Prozess des Sich-Mitteilens. Später sagt Benjamin einfach Natur vielleicht, aber alle Dinge, nicht, sind sozusagen auf den Menschen auch hinsprechend. Und die Idee ist, diese Rezeptivität des Menschen ist eigentlich seine Benennung dann. Also der Mensch nimmt das auf und benennt das. Das ist sozusagen seine Art der Aufnahme. Und mit der Aufnahme sozusagen ist die Benennung gesetzt. Das heißt, Benennung wäre dieser Zustand der Offenheit. Wir werden das nachher noch genauer sehen. Ne? Also in diesem Zustand hätte eigentlich jedes Ding seinen Namen. Und es hätte eigentlich nur einen Namen. Streng genommen würde sozusagen wie im Symbol, ne? Also Bedeutendes und Bedeutetes untrennbar zusammenstimmen. Also genauso wie eben diese Benennung eines Kindes zum Beispiel. Dieser Name gehört zu diesem Kind und er ist gleichsam, obwohl es sprachlich ist, mit diesem verwachsen. Nichts zu trennen. Also im Reich der Menschen oder im Bereich der Menschen ist der Name dasjenige, was eigentlich dem Wesen, dem Einzelwesen dann so zukommt. Es wird bei seinem Namen gerufen, zum Beispiel. Insofern ist der Eigenname eigentlich die engste Verbindung zwischen sozusagen Körper und Sprache. So, das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, dass so der Name, das Benennen, so eine große Rolle spielt. Denn der Name ist nicht in gleicher Weise Wort wie irgendein Wort. Ne? Also Namen kann man nicht übersetzen, zum Beispiel. Verstehen Sie? Ne? Da zeigt es sich. Wenn man einen Text hat, also Japanisch und übersetzt ihn ins Deutsche, nicht ein Name, also Mayumi steht da. Ja, ich kann Mayumi nicht übersetzen, das ist klar. Ne? Also einfach Mayumi. Das heißt, dort gibt es so etwas wie ein Original. Also in anderer Weise ist der Name Original als sozusagen die anderen Worte der Sprache. Ne? Weil der Name eine besondere Beziehung gleichsam zu einem Einzelwesen oder ein hat. Ja, also wem teilt der Mensch sich mit jetzt, indem er die Dinge benennt? Nicht? Ja. Ehe diese Frage zu beantworten ist, gilt es noch einmal zu prüfen, wie teilt der Mensch sich mit? Nicht? Also was teilt er mit? Also wer, was, wem, wie Nicht? Das sind so diese Fragen, die Benjamin nacheinander stellt. Nicht? Also wie teilt er sich mit? Es ist ein tiefer Unterschied zu machen, eine Alternative zu stellen, vor der mit Sicherheit die wesentlich falsche Meinung von der Sprache sich verrät. Jetzt kommen natürlich wir wieder auf diese Durch- und In-Unterscheidung. Auch hier teilt der Mensch sein geistiges Wesen durch die Namen mit, die er den Dingen gibt, oder teilt er sie in ihnen mit? Also, für Benjamin, das ergibt sich nachher, ist ja der Mensch wesentlich der Benennende. Also der Mensch ist derjenige, der die Natur, die Dinge benennt. Das ist eigentlich wesentlich seine Geistigkeit, dieses Benennen. Also, der Mensch teilt sein geistiges Wesen mit, gleichsam, indem er die Dinge benennt. Das heißt, also in den Namen teilt er das mit. Ne? Also durch das Benennen selbst ist der Mensch sozusagen Mensch. Ne? Also nicht, dass er etwas anderes mitteilte, indem er die Dinge benennt. Nein, er teilt sozusagen sich selbst als Namengebender in dem Benennen mit. So, jetzt, verstehen Sie? Das ist so diese Komprimierung, die Benjamin nennt. Und das ist eigentlich das Magische an der ganzen Geschichte. Gleichsam. Diese Unmittelbarkeit. Also nicht durch fremdes Mittel, sondern sich selbst in sich selbst. Das heißt, nicht so sehr irgendwelche Einzelheiten sind wichtig, sondern die Spur gleichsam, die überall da ist, vom Menschen als dem Benennenden. Also ich habe vor zwei Sitzungen mal vom Sprachgefühl gesprochen. Nicht? Also es würde ja etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen, nicht? Diese Vorstellung des Sprachgefühls. Etwas, was nicht fassbar ist, aber was gleichsam wie die Hand eines Künstlers, ne, überall gleichsam spürbar ist. Das ist Picasso. Ja, warum ist das Picasso zum Beispiel? Woran kann man das sehen, dass das ein Werk von Picasso ist? Überall ist die Spur gleichsam, die Handschrift, sagt man, die Signatur gleichsam zu lesen an den Bildern. Nicht an einzelnen Figuren, sondern gleichsam durch die Art und Weise, durch diese Magie des Ganzen. Ne? Das kann ein ganz winziges, kleines, können ganz winzige, kleine Spuren sein. Gleichwohl. Ne? Daran ist eigentlich erst die Besonderheit auch festzumachen. Ne? Und letztlich ist das ganz einfach. Ich denke, wenn Sie sich erinnern an Menschen, woran erkennt man Menschen? Nicht wie in der Karikatur, nicht? Also, weiß ich, in der Karikatur macht man sozusagen dann, er hat solche Haare oder so, ne? Und das wird als Zeichen des Erkennens genommen. Nein, woran erkennt man einen Menschen? In sozusagen durch etwas sehr viel, ja, Benjamin würde sagen, durch seine Aura letztlich, ne? Also durch eine bestimmte Art, die nicht festzumachen ist, die gleichwohl vielleicht in der Gestik, in der Mimik, in solchen Dingen steckt. Das wäre sozusagen diese Wiedererkennbarkeit. Und das ist eigentlich ein Geheimnis letztlich. Und darum geht es eigentlich. Also ich will damit nur sagen, die Praxis, die alltägliche Praxis ist eigentlich so magisch, nicht? Dass eben Magie etwas ganz Banales ist letztlich, etwas ganz Gewöhnliches. Und das ist eigentlich die Erkenntnis auch der Surrealisten gewesen. wo sie wirklich, also, ja, interessant gewesen sind. Ne? Diese alltägliche Rätselhaftigkeit letztlich. Ne? Also in diesem Namen, durch in diesem Namen geben, in den Namen teilt er sich mit. In der Paradoxie dieser Fragestellung liegt ihre Beantwortung. Wer da glaubt, der Mensch teile sein geistiges Wesen durch die Namen mit, der kann wiederum nicht annehmen, dass es sein geistiges Wesen sei, das er mitteile. Denn das geschieht nicht durch Namen von Dingen, also durch Worte, durch die er ein Ding bezeichnet. Also nicht sozusagen die Worte als solche sind es, nicht? Sondern gleichsam das, dass sie aussprechen, ist es. Und er kann wiederum nur annehmen, er teile eine Sache anderen Menschen mit, denn das geschieht durch das Wort, durch das ich ein Ding bezeichne. Diese Ansicht ist die bürgerliche Auffassung der Sprache, deren Unhaltbarkeit und Leere sich mit steigender Deutlichkeit im Folgenden ergeben soll. Und jetzt das nächste ist sehr wichtig. Also diese Auffassung besagt, das Mittel der Mitteilung ist das Wort. Ihr Gegenstand ist die Sache, ihr Adressat ein Mensch. Also was heißt das? Das Mittel der Mitteilung ist das Wort. Ja. Also, wenn man ein Lexikon nimmt, nicht, also man muss die Mittel, so sagt jeder Sprachlehrer, sich erst einmal aneignen, damit man also eine Sprache beherrschen kann. Das stimmt natürlich am Anfang sicherlich. Ne? Wenn man anfängt, eine Sprache zu lernen, ist das wie bei Lego, Baukasten. Ne? Man muss das haben und das haben und dann baut man irgendwie zusammen. So funktioniert das ganz äußerlich zunächst einmal. Ne? Ganz äußerlich. Ja. Weil wir, wenn wir als Erwachsene eine Sprache lernen, haben wir eben nicht mehr die Offenheit. Ne? Wir haben keine Offenheit mehr. Wir haben keine Mimesis für diese Sprachbewegung. Ne? Wir müssen alles sozusagen über den Kopf machen. Ne? Also so, wir müssen so wie ein Baukasten lernen. Ne? So, ein Wort heißt das, ein das und so weiter. Und lange muss man sozusagen die eigene Sprache noch mittragen. Man muss permanent übersetzen. Wenn man einmal nicht übersetzt mehr, dann ist man sozusagen fast schon in die Sprache, in die andere gekommen. Das ist eigentlich so ein kleines Zeichen. Nicht mehr übersetzen. Ne? Sozusagen die eigene Sprache, wenn es die eigene gibt, sozusagen vergessen. Also sozusagen Japanisch vergessen, nur noch Deutsch denken. Oder so. Ne? Dann ist man sozusagen über diesen Stand eigentlich hinaus. Ne? Ja. Aber das ist natürlich schwierig. Je früher man eine Sprache lernt, umso besser. Für Kinder ist es relativ einfach. Ne? Ja. Also sie im Kindergarten kann man sehr leicht andere Sprachen lernen. Ne? Aber je älter man wird, umso schwieriger. Ja, also weil eben diese Instrumentalisierung, nicht so als Bezugssystem dann auch so stark ist. Und im Prinzip, ja, das moderne Leben ist eben so ausgerichtet. Nicht? Das heißt, man versteht eben das Wort als Mittel der Mitteilung, dann der Gegenstand ist die Sache, das heißt im Prinzip der Referent. Nicht? Der Gegenstand ist eigentlich der sozusagen der Signifié, würde man sagen, nicht? Der Referent, das, was es bezeichnet. Nicht? Und der Adressat ist ein Mensch. Ich spreche zu einem anderen. Kommunikationsmodell einfach. Ja. Dagegen kennt die andere kein Mittel, keinen Gegenstand und keinen Adressaten der Mitteilung. Also sozusagen die eigene Auffassung der Sprache. Es gibt kein Mittel, keinen Gegenstand und keinen Adressaten der Mitteilung. Sie besagt, im Namen teilt das geistige Wesen des Menschen sich Gott mit. Das heißt, es gibt keinen Adressaten. In dem Sinne keinen Adressaten als überhaupt zunächst einmal die Offenheit, das Entscheidende ist. Also nicht Intentionalität sozusagen. Also ich bin zunächst einmal offen für diese Dinge, die mich umgeben und in denen ich sie also benenne, das Kind oder so. Das ist auch eine Form der Benennung. Benennung, ich meine, es gibt ja hier auch dann ethnologische Studien, die also zur selben Zeit gemacht wurden. Das ist ja auch der Anfang hier, also Beginn des 20. Jahrhunderts, der Anfang der Ethnologie als Wissenschaft. Also Malinowski und so weiter, die als Methode eben herausgefunden haben, man muss erst einmal zu diesen Völkern gehen und hören, zuhören, mitmachen. Nicht? Also gleichsam dieses andere Volk von innen heraus praktisch kennenlernen. Möglichst, nicht? Also manche sind 2 Jahre geblieben, nicht? Auch Lévi-Strauss während des Zweiten Weltkrieges war ja in Brasilien, nicht? Und hat solche Studien gemacht. Und die Tatsache ist, dass die Benennungen dabei eine große Bedeutung haben. Was bedeutet Benennung in diesem Zusammenhang? Benennung ist gleichsam Bannung. Also man denkt, die Dinge sind gleichsam animistische Gottheiten. Also die ganze Welt ist eigentlich göttlich. Und der Mensch, indem er benennt, versichert sich gleichsam einer bestimmten Stabilität. Also indem ich einem Ding, einer Erscheinung, einen Namen gebe, ist sie wiedererkennbar, ist sie verlässlicher geworden. Sie ist gleichsam gebannt, magisch gebannt. Nicht? Das ist eben Gewitter oder Donner oder Blitz. Natürlich wird zunächst gedacht, dass das eine Gottheit ist. Also so hat man das hergeleitet. Nicht? Also die Benennungen sind eigentlich immer Benennungen letztlich von göttlichen Mächten am Anfang. Nicht? Also der Donner ist nicht die Sache, sondern eigentlich der Gott, der das Donnern macht. Nicht? Der Regen ist nicht der Regen, sondern der Gott, der regnen lässt. Und so weiter und so fort. Also so ist Benennung als Bannung zu verstehen. Nicht? Der Mensch richtet sich sozusagen in seiner Welt ein, indem er diese Namen gibt. Nicht? Und ich meine, zunächst einmal muss man ja auch sehen, also diese ethnologischen Forschungen von Sapir-Whorf, zum Beispiel, kennen Sie vielleicht, Indianersprachen haben sie untersucht in Nordamerika. Da haben sie festgestellt, es gibt keine Substantiva. In diesen Sprachen gibt es nur Verben. Ne? Also es gibt keine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt zum Beispiel. Sondern es regnet. Genauso wie im Deutschen in diesem Ausdruck. Es regnet. Es, wer ist es? Wir wissen es nicht. Es regnet. Regen, ne? So. pum, pum, pum. Da ist sozusagen das Verb das Entscheidende. Und eben bei diesen Indianersprachen gibt es keine Substantive. Es gibt nur Geschehen. Man hat eigentlich immer nur auf ein Geschehen gezeigt. Es donnert, es regnet, es blitzt, es scheint die Sonne und so weiter und so fort. Ne? Und das sind sozusagen die Anfänge des Benennens, so denkt man. Und die Sprachwissenschaftler haben das ja also unterstrichen und sie sagen, dass eigentlich in der Sprachentwicklung zunächst einfach die Bezeichnung für Geschehen das Wichtigste gewesen ist. Also in der Grammatik sozusagen der europäischen Sprachen wäre das das Verb. Am Anfang ist das Verb. Und erst später kommen also Substantive heraus, Adjektive und andere Formen. Ne? So. Das würde zusammenpassen, man benennt überhaupt erst einmal ein Geschehen. Ne? Und erst später, genauer, differenzierter, unterscheidet man zwischen Ursache und Wirkung und diese ganzen also komplizierteren, differenzierteren, also grammatischen Kategorien werden dann eben herausgebildet. Also insofern ist die Idee der Benennung als Anfang durchaus im Einklang mit sprachethnologischen Forschungen der damaligen Zeit. Also das muss man sozusagen nur als als Hinweis erst einmal aufnehmen. Nicht? Und insofern ist die Sprache in erster Linie also nicht, also sprachethnologisch wiederum betrachtet, nicht ein Mittel der Kommunikation. Denn es ging gar nicht darum, dass die Leute, die Indianer, sich miteinander unterhielten, nicht so wie man modern denkt, sondern es ging vielmehr durch die Sprache darum, etwas zu benennen, etwas zu bannen, mit einem Ereignis sozusagen heimisch zu werden. Das heißt, sich einzurichten in der Umgebung. Und dafür ist das Wort oder diese Benennung dann sehr wichtig, weil es ein Wiederholendes ist. Immer wenn, dann diese Benennung. Immer und so. Nicht? Und diese Möglichkeit, dass man gleichsam Reihenbildungen machen kann, bedeutet, dass man natürlich entlastet ist. Man hat nicht immer dieselbe Angst. Man kennt das schon. Und indem man das Sprachliche dafür sagt, oh, verstehen alle, das ist ein Blitz und der Blitz geht vorbei und jetzt müssen wir ein Opfer bringen und vielleicht so. Ne? So diese ganze, der ganze Ablauf. Ne? Also diese Bestimmungen von Benjamin sind durchaus also im Einklang mit der ethnologischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Über die also Sprachentstehung und so weiter. Und es geht sogar mit hinein in die Sprachpsychologie, das heißt in den kindlichen Spracherwerb, wie ein Kind die Sprache erwirbt. Denn jedes Kind muss gleichsam noch einmal die ganze Entwicklung der Menschheit durchlaufen, ne? Indem es sich die Sprache so... Oh, also Freud zum Beispiel, berühmt, die erste Unterscheidung fort, da. Mama, ma. Also da, fort. Mama ist da, Mama ist nicht da. Unterscheidung, ne? Von hier und jetzt. Das ist fundamental für die Sprache, dass man unterscheiden kann, mindestens zwei, also Zeitstufen. Nämlich hier und dort, jetzt und doch und nachher. Nicht oder vorher. Nicht? Also das ist fort da. Anwesen, abwesen. Nicht? Anwesenheit, Abwesenheit. Und so fängt das an. So, gleichsam. Nicht? Das heißt, zunächst einmal ist der Kind das kindliche Universum ganz. Nicht? Also, auch wenn es nur zwei Worte hat, ist es ein ganzes sprachliches Universum eigentlich, könnte Benjamin sagen. Nicht? So. Also wie differenziert die Sprache ist, das ist eine eigentlich andere Angelegenheit. Aber sozusagen das sprachliche Universum ist da. Das Kind teilt sich mit, drückt sich aus. In ähnlicher Weise durchaus. Und das ist natürlich eine sehr interessante Erkenntnis, weil es die also Öffnung auf eine auch genetische Perspektive der Sprachbetrachtung hin ist. Nicht? Also sowohl Ontogenese als auch Phylogenese. Also für die Ethnologie oder für die Psychologie. Nicht? Der Name hat im Bereich der Sprache einzig diesen Sinn und diese unvergleichlich hohe Bedeutung, dass er das innerste Wesen der Sprache selbst ist. Also sozusagen im Namen zeigt sich nochmal so etwas wie Ursprung von Sprache. Ne? Auch. Eben Benennung. Name, Benennung. Der Name ist dasjenige, durch das sich nichts und in dem die Sprache selbst und absolut sich mitteilt. Im Namen ist das geistige Wesen, das sich mitteilt, die Sprache. Wo das geistige Wesen in seiner Mitteilung die Sprache selbst in ihrer absoluten Ganzheit ist, da allein gibt es den Namen und da gibt es den Namen allein. Der Name als Erbteil der Menschensprache verbirgt also, dass die Sprache schlechthin das geistige Wesen des Menschen ist. Und nur darum ist das geistige Wesen des Menschen allein unter allen Geisteswesen restlos mitteilbar. Das begründet den Unterschied der Menschensprache von der Sprache der Dinge. Weil das geistige Wesen des Menschen aber die Sprache selbst ist und darum kann er sich nicht durch sie, sondern nur in ihr mitteilen. Der Inbegriff dieser intensiven Totalität der Sprache als des geistigen Wesens des Menschen ist der Name. Der Mensch ist der Nennende, daran erkennen wir, dass aus ihm die reine Sprache spricht. Alle Natur, sofern sie sich mitteilt, teilt sich in der Sprache mit, also letzten Endes im Menschen. Darum ist der Herr der Natur und kann die Dinge benennen. Also, die Sprache des Menschen ist der einzige Ort, so sagt Benjamin, wo sich also die Natur mitteilen kann. Natürlich, dem Menschen mitteilen kann. Wir wissen nicht, wie die Natur sich, wie sich sozusagen ein Schmetterling einer Blume mitteilt. Wahrscheinlich teilen sie sich auch mit. Ne? Aber wir wissen das nicht. Heute, die Biologen haben das ja untersucht, nicht? Verhaltensforscher und so weiter. Da gibt es auch ziemlich komplexe Systeme der Kommunikation gleichsam, der Mitteilung. Ne? Durchaus. Ne? Also man kann, das ist natürlich heute semiotisch, ne? Durchaus üblich, dass man von der Kommunikation der Planeten spricht, dass man von der Kommunikation der Pflanzen spricht, dass man also von verschiedenen Systemen des Austausches, könnte man einfach sagen. Ne? Und ich meine das Licht zum Beispiel. Ja. Ohne das Licht wären wir gar nicht. Ne? Insofern ist natürlich das Licht eigentlich als sich auswirkende Materie, ne? Die Grundlage überhaupt für unsere ganze Sinnlichkeit. also ohne Licht kein Sehen, ohne, ja, ohne Wellen, magnetische Wellen kein Hören und so weiter und so fort. Das ist alles sozusagen ein Wirkungszusammenhang. Es könnte ja auch anders sein, nicht? Es könnte ja auch anders sein, dass sozusagen alles stationär wäre. Also, verstehen Sie? Also, was heißt denn Licht? Licht ist nur Materie, die sich in einer bestimmten Form bewegt. Ne? Also, feste Materie natürlich bewegt sich anders als strahlenförmige Materie. Ne? Und die große Frage heute in der Atomphysik oder in der Astronomie ist ja, wie ist es eigentlich mit diesen sogenannten schwarzen Löchern? The Black Holes. Man geht davon aus, Sterne sterben und werden geboren. Aber man weiß nicht, was eigentlich passiert. Ne? Man weiß es nicht. Warum weiß man es nicht? Ja, offensichtlich gibt es eine andere Form der Materie, die wir noch gar nicht erfassen können. Also unsere Grenze ist sozusagen das Licht als Materie. Also die strahlenförmige Materie ist unsere Grenze. Anderes können wir nicht wahrnehmen. Aber die Physiker haben das berechnet, es muss eine andere Form von Energie geben, gleichsam im Kosmos. Also weil sonst würde das nicht aufgehen. Also sonst würde das einfach verschwinden. Das gibt es nicht. Also wenn man diesen, wenn man die sozusagen den Ausgleich der Energie nicht als das Wesentlichste hinnimmt, wenn wir das nicht mehr akzeptieren, dann hat alles, also unsere ganze Konzeption von Mathematik, von Physik überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn man nicht diese sozusagen, also Energie verschwindet nicht, sondern wird nur umgewandelt. Das ist so die Idee. Auch zum Beispiel Arbeit, nicht? Energie verschwindet, aber das stimmt ja nicht. Also Arbeit ist nur Umwandlung von Energie. Und solche Fragestellungen natürlich sind sehr spannend. Also wir wissen eigentlich nicht so viel, wie, wenn man so will, die Kommunikation funktioniert, nicht der Materie. Aber immerhin im Bereich also des Menschen, in dem wir nun einmal sind, ja, wir können ja uns nicht verwandeln in sozusagen in Sonnenlicht. Wir wissen nicht, was Sonnenlicht ist. Ne? Also, wir wissen es nicht. Wir können uns auch nicht im Sonnenlicht verwandeln. Wir spüren nur das Sonnenlicht irgendwie. Ne? Und das ist natürlich die Grenze. Insofern ist natürlich die ganze Welt also vermenschlicht, gewisserweise. Nicht? Oder, Benjamin würde sagen, eben das ist die Sprache. Nicht? Indem der Mensch das alles benennt. Nicht? Und es damit sozusagen für sich überhaupt erst erfasst. Und die Sprache ist eben das komplizierte System, was der Mensch hat, nicht, für diesen Kontakt, für diese Geschichte des Kontakts gleichsam mit der Welt. Nicht? Und eben diese Grundannahme ist, dass alle Natur, sofern sie sich mitteilt, teilt sie sich in der Sprache mit. Also letzten Endes im Menschen. Ja, es ist eben in gewisser Weise unsere Welt. Nicht? Und eben unsere Welt ist vor allem, ja, unter uns haben wir das eben als sprachliche Welt. Die Sprache ist das komplizierte System, in der wir uns über unsere Welt überhaupt verständigen können. Also, vielleicht Löwen brüllen, ne? Ja. also Löwen, nicht eine Löwenherde. Sie haben auch Kommunikation natürlich. Ne? Aber das ist im Verhältnis, mindestens von uns aus gesehen, nicht so kompliziert, ne? Sagt man. Vielleicht täuscht man sich, wir sind keine Löwen. Wir stecken nicht drin in einem Löwen. Ne? Vielleicht hat ein Löwe große Gefühle oder man weiß es nicht. Ne? Heute sagt man, ne? Tiere, auch Pflanzen würden Schmerz erleiden können. Früher hat man ja gesagt, ja gut, ein Tier, ja gut, man hat gesagt, ein Hund, ja er jault, also er hat Schmerz, ne? Indirekt. Aber zum Beispiel eine Pflanze, wenn man sie abschneidet, vielleicht, was bedeutet das? Und so weiter. Ne? Solche Überlegungen. Also nur durch das sprachliche Wesen der Dinge gelangt er aus sich selbst zu deren Erkenntnis im Namen. Das ist sehr wichtig jetzt. Erkenntnis für Benjamin, Wahrheit für Benjamin ist sprachlich. Also Wahrheit ist nicht irgendetwas, was an irgendeinem Himmel oder nicht, also sozusagen eine Wahrheit an sich oder was. Nein, Wahrheit ist in der Sprache. Und man kann dieses Sprachliche nicht sozusagen von der Wahrheit abziehen. Also man kann die Wahrheit niemals nackt sehen. Sie hat immer das sprachliche Gewand. Also das ist natürlich Benjamin gegen Kant. Also Kant, für ihn war Sprache und Vernunft eigentlich identisch. Nicht? Er hat die Sprache eigentlich nicht als etwas Wesentliches betrachtet, ne? Sondern er hat immer von der Vernunft gesprochen. Ne? Also natürlich für ihn war die Vernunft sprachlich, aber selbstverständlich. Aber das war eigentlich eben selbstverständlich, das brauchte er nicht zu beachten. Erst mit Hamann und solchen Leuten merkt man, dass es sozusagen eine Differenz gibt zwischen Vernunft und Sprache. Dass sozusagen die Sprache mehr weiß vielleicht durch ihre Metaphorik, als die Vernunft sich denken kann. Weil die Vernunft immer schon sozusagen geschnürt ist. Die Vernunft ist sozusagen immer schon in einem strengen Gewand, erscheint sie. Und deshalb natürlich, missachtet sie manches. Was zum Beispiel die Sprache nicht missachtet. Von daher, die Romantiker haben so viel die Poesie und die Metaphern und so weiter beachtet, weil sich in diesen Metaphern etwas mitteilt, was in der Vernunft, die sich zu stark an der Mathematik orientiert, vergessen wird. Das ist die Differenz zwischen Sprache und Vernunft dann in der Romantik, die sich auftut. Oder bei Hammer, nicht? Der sagt, ja, warum verachtet ihr die Theologie? In der Theologie ist so viel Interessantes enthalten. Ne? Nicht, dass er sozusagen jetzt Gläubiger oder Theist gewesen wäre. Nein, in der Sprache der Theologie sind so viele Dinge enthalten. In der Sprache der Mystik zum Beispiel, die sonst verloren gehen und eine sehr große Verarmung bedeuten würden. Nicht? Also es geht nicht um wahr und falsch, würde Hamann sagen, sondern eigentlich um Einsicht oder eben Blindheit, sich verschließen davor. Also zu sagen, etwas ist wahr oder falsch, das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Ne? Das ist eigentlich nur eine Bestimmung. Aber es gibt sehr viele andere Bestimmungen an einer Sache. Der Sache ist es eigentlich egal, ob sie wahr ist oder falsch ist. Das ist eigentlich für uns, wenn wir eine Sache gebrauchen wollen, dann ist es für uns wichtig, ob es wahr oder falsch ist. Also die Frage wahr und falsch hat immer sehr stark etwas Instrumentalistisches schon. vor allem in der Formulierung, die Wittgenstein dann später gibt, oder Russell und solche Leute im logischen Positivismus. Also, dieses sprachliche Wesen der Dinge kommt eben in diesem Bereich der menschlichen Sprache zur Erkenntnis und nirgends sonst. Das heißt, Erkenntnis ist immer sprachlich. Das heißt eben, es ist eigentlich tautologisch zu sagen, sprachliche Erkenntnis. Denn Erkenntnis ist immer sprachlich. Es gibt keine Erkenntnis außerhalb der Sprache. Nun, Gottes Schöpfung vollendet sich, indem die Dinge ihren Namen vom Menschen erhalten, aus dem im Namen die Sprache allein spricht. Man kann den Namen als die Sprache der Sprache bezeichnen, wenn der Genitiv nicht das Verhältnis des Mittels, sondern des Mediums bezeichnet. Und in diesem Sinne ist allerdings, weil er im Namen spricht, der Mensch der Sprecher der Sprache, eben darum auch ihr Einziger. Also, jetzt kommt wieder die Gottesschöpfung. Also, später werden wir ja in der Interpretation der Genesis, also praktisch im zweiten Teil, also kommt diese biblische Schöpfungsgeschichte, nicht? Also dieses vom Paradies und vom Sündenfall wird dort erzählt, nicht, wenn Sie schon mal vorgelesen haben. Ich meine, wichtig ist ja, dass es ein Problem natürlich schon gibt, nämlich die heutige Sprache ist sehr differenziert, sehr kompliziert. Wenn ich erkennen will, was das geistige Wesen der Sprache ist, dann muss ich gleichsam vereinfachen. Reduktion auf Wesentliches machen. Das heißt, ich muss von vielen Dingen absehen. Das heißt, hier, ich muss eine genetisch frühe Stufe fassen. Also das ist ein häufiges Verfahren, nicht? Also ursprünglich sagt man auch dafür. Obwohl das natürlich eine Konstruktion ist. Der Ursprung ist konstruiert. Trotzdem kann man am Ursprung sehen, was man sozusagen im komplizierten, entfalteten Zustand nicht so einfach sehen kann. Freilich muss man im Kopf behalten, dass das eine Ursprungskonstruktion ist. Dafür setzt Benjamin den Namen oft, also theologische Namen ein, nicht Gottes Schöpfung. Warum? Weil durch den theologischen Sprachgebrauch bestimmte Formen eigentlich schon gesichert scheinen, verständlich scheinen. Also Gottes Schöpfung ist eben der Ursprung, ein anderer Name für Ursprung. Und die Idee ist, dass also Gottes Schöpfung offenbart sich, Offenbarung in diesem Sinne ist eigentlich Offenheit, also sozusagen die Sprache spricht sich, die Natur teilt sich mit. Das ist eigentlich Offenbarung, Magie der Offenbarung. Also nicht ich bringe etwas zum Sprechen, ich verhöre zum Beispiel, sondern von sich selbst aus spricht etwas. Und das ist eigentlich diese Offenheit, die auch als Offenbarung eben theologisch bezeichnet wird. Aber gleichsam ohne Begriff von Offenbarung kommen wir eigentlich nicht aus. Also Offenheit oder Offenbarung ist eigentlich ganz, ganz dasselbe in diesem Sinne. Nicht? Was heißt Offenbarung? Offenbarung heißt, ich erfahre etwas, nicht? Was ich gar nicht vorher wusste. Nicht? Das heißt, es ist wirklich etwas Neues, etwas stößt mir zu. Das ist Offenbarung. oder Gottes Schöpfung also hier vollendet sich, indem die Dinge ihren Namen vom Menschen erhalten. Das heißt, diese Benennung, die der Mensch macht, ist gleichsam eine, ja, man könnte sagen, eine Wiederholung von Gottes Schöpfung, eben für den Menschen. Und natürlich ist die Idee dann da, dass, wir werden das später genauer noch sehen, durch diese Geschichte vom Sündenfall, dass eben ursprünglich jedes Ding seinen Namen hatte und nichts als diesen Namen. Das ist sehr wichtig, weil die Erfahrung ist ja heutzutage, für etwas gibt es ganz unterschiedliche Namen. Also natürlich verschiedene Sprachen, natürlich. Nicht, also Mensch, der Ausdruck Mensch, Mensch, Homo, was weiß ich, Ningen oder was weiß ich, was das alles heißt. Nee, also Mensch, für etwas gibt es so viele Worte. Das ist eigentlich skandalös. Nee? Und deshalb so diese Idee. Also ursprünglich soll es wahrscheinlich nur einen Namen gegeben haben. Und dann wäre tatsächlich diese Sprache ganz rein gewesen. Ne? Also wenn es einen Namen gegeben hätte. Und vor allem auch zwischen Sache und Name oder Wort gibt es gar keine Differenz. Sondern sozusagen wie im Symbol, wie man das Symbol denkt. Nicht? Eigentlich das Symbol, so wie Goethe etwa gedacht hat oder wie es in bestimmten Symboltheorien dann auftaucht, ist ja immer dieses Symbol gegen das Bezeichnen gesetzt, gegen die Arbitrarität des Zeichens. Nicht? Man sagt, das Zeichen ist willkürlich. Eben, also zum Beispiel Homo oder Mensch, ja. Das ist willkürlich, in der Sprache so, in der anderen Sprache so. Aber wenn es diese Arbitrarität nicht gäbe, dann müsste es eigentlich nur ein Wort für ein Ding geben. Das wäre so diese Überlegung. Also, ja. Ein Ding für einen, und natürlich im Monotheismus ist das noch einmal ganz klar gemacht worden. Es gibt nur einen Gott, das ist eigentlich genau diese Geschichte. Die sagen Gott so, Allah und das und so, es gibt nur einen Gott. Und das ist sozusagen der Versuch, gleichsam nachträglich noch einmal das zu, den, das wieder einzuführen. Aber immerhin, gleichsam als Vorstellung, als ideale Vorstellung ist es da. Ne? Es wäre schön, wenn eben ein Ding überall denselben Namen hätte. Dann könnten wir uns alle verstehen. Ne? Dann bräuchte man keine Fremdsprachen lernen und alle Menschen wären, könnten sich verstehen. Ne? Ne? Also ja, unter Freiheit würde man genau dasselbe verstehen. Also nicht die Busch und was weiß ich, andere Ahmadinejad würden ganz was anderes darunter verstehen, sondern sie würden dasselbe darunter verstehen, wenn das so wäre, aber naja. Aber zumindest als Idee ist es so. Ne? Und ich meine, in der Sprachphilosophie gibt es ja solche Vorstellungen. Ne? Zum Beispiel... Sie kennen natürlich diese Geschichte vom, also es gibt ja zwei Sündenfälle in der Bibel, ne? Also einmal dieses Vertreibung aus dem Paradies, das ist gleichsam die körperliche Vertreibung des Menschen aus diesem Ideal, nicht? Also Ideal wäre, der Mensch wäre nicht sterblich, wir würden alle ewig leben. Und so ist immer die Vorstellung gewesen. Also das erst das Skandalon des Todes sozusagen. Das ist in dieser Geschichte, weil Adam und Eva, deshalb müssen wir alle sterben. Das ist so der erste Sündenfall. Der zweite Sündenfall ist, Babel, der Turmbau zu Babel. Eben, das ist genau die Erklärung, warum wir alle verschiedene Sprachen sprechen. Ja, ist eine Strafe Gottes, so. Aber dann gibt es ja Pfingsten bei den Christen. Und da wird gesagt, ja, der Heilige Geist versteht alle Sprachen. Er spricht in allen Sprachen. Also Pfingsten ist sozusagen das heilige Fest der Übersetzbarkeit, könnte man sagen. Alle Menschen sprechen. Zwar sprechen sie alle verschiedene Sprachen, aber alle sprechen. Und weil sie alle sprechen, kann man doch alle Sprachen ineinander übersetzen. So, das ist so diese Idee, Paulus auch und so weiter. Also das nennt man Pfingsten, nicht? Diese Pfingst, die Pfingstbotschaft da bei den Christen. Das ist natürlich ein bisschen so, naja, zweideutig, weil das zugleich die Missionierung bedeutet. Also der Anspruch zum Beispiel der Kirche, dass, weil der Heilige Geist alle Sprachen verstehen kann und alle Sprachen sprechen kann, deshalb soll das Christentum sozusagen universal werden. So hat man gedacht im Kolonialismus, bei den Spaniern zum Beispiel. Von daher diese aggressive Haltung des Monotheismus da, nicht als Christentum auch. Naja, also wichtig ist, also dann hier, dass diese Idee der reinen Sprache, ne, wir werden der wieder begegnen in diesem Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers, nämlich Übersetzbarkeit der Sprache, ne, dass die so einen Grenzwert bezeichnet, der aber als, ja, also als Idee von großer Bedeutsamkeit ist, weil darin klar zum Ausdruck kommt, wie man dieses Benennen denn verstehen soll. Nicht? Benennen wäre die Offenbarung sozusagen umwandeln in den Namen. Und das ist der Mensch. Gleichsam die Offenbarung Gottes oder die Offenbarung der Natur, die Offenbarung der Dinge, in dieser Offenheit umwandeln für den Menschen in einen Namen, in Namen, in Benennung. Ne? Das ist dieser Punkt. Ja, gut, soweit vielleicht. In der Bezeichnung des Menschen als des Sprechenden. Also das ist interessant, dass also in der Bibel der Mensch als der Sprechende, also die Fähigkeit des Sprechens ist für den Menschen immer sehr wichtig. Also das macht sozusagen den Menschen aus. Und das ist auch ein Beiwort für den Menschen, sozusagen. Der Mensch ist der Aufrechtstehende, ne, und der Sprechende. Das ist der Mensch, sozusagen, ne? Und ich meine, das ist ja interessant auch bei den Zeichen für den Menschen, nicht? Der Mensch ist immer so irgendwie, ne? Also zum Beispiel so. Ja, er steht so, nicht? Wie eine Eins, nicht? Die Eins und der Mensch ist häufig ähnlich, ne? Ja. Also als Zeichen. Ne? Und ja, das Sprechen, also dieses Aufrechtstehen und das Sprechen, das sind die wichtigsten oder wichtige Bestimmungen eben des Menschen, wie also auch ethnologische Forschungen ergeben haben, nicht? Insofern trifft das also hier freilich auch zusammen. Ja, vielleicht hören wir dann heute da auf. Das nächste Mal dann haben wir ja diese Frage mit Anruf und Aufruf. Also Ausruf und Anruf. Also Ausruf, das ist sozusagen dieses Expression, nicht? Die Expression, das Expressionistische. Und Anruf, das wäre dieses Appellative, nicht? Also Anruf an jemand, nicht an wen. Nicht? Ausruf, Anruf. Ne? So, diese Beziehung. Ja, okay. also machen wir jetzt das.